Machen wir nun einen Sprung nach Südamerika, in ein Land, für das das Washingtoner Weiße Haus einstmals reichlich Sympathien hegte. Zitat: Ein Regierungschef wie Romulo Betancourt sollte im ganzen übrigen Kontinent Nachahmung finden. Diese Form von Demokratie ist exemplarisch. Hier finden wir die für Lateinamerika am besten geeignete Art von Regierung. Das einstige Musterland Venezuela präsentiert sich heute allerdings in etwas anderem Licht, insbesondere nach den Ereignissen vor heute genau einem Jahr.
Zuerst aber ein Blick auf das Venezuela des Jahres 1909. Ökonomisch unterscheidet es sich kaum von seinen Nachbarländern, etwa von Kolumbien oder Peru. Das Land im äußersten Norden Südamerikas ist Eigentum von größtenteils etwa 10 Großfamilien, die auf lange Tradition, meist sogar bis vor die Zeit der Befreiung von den spanischen Kolonialherren, zurückblicken können. Die breite Bevölkerung dagegen lebt in Armut. Ab diesem Jahr 1909 sollte sich jedoch so manches ändern. In diesem Jahr wurden die ersten Ölquellen im See von Maracaibo erschlossen und damit eine Geldquelle, die ein südamerikanisches Wirtschaftswunder ermöglichte. Allerdings in der Form, dass US-amerikanische Mineralölkonzerne sich Lizenzen unter den Nagel rissen und nur ein verschwindend geringer Teil der Erlöse überhaupt in Venezuela verblieb. Dies änderte sich Anfang der 70er Jahre, als sich die venezolanische Regierung entschloss, die Ölförderung zu verstaatlichen. Was allerdings fast gleich blieb, war die Tatsache, dass von den gigantischen Geldströmen nur ein lächerlicher Teil bei der Bevölkerung ankam, sodass heute oftmals die Frage zu hören ist: Wo ist eigentlich das schwarze Gold geblieben? Dennoch erfreute sich Venezuela im Gegensatz zu den anderen südamerikanischen Staaten einer verhältnismäßig stabilen, kapitalistischen Wirtschaftsstruktur und eines ruhigen Volkes. Die linke Guerilla wurde durch die Pacificación, was vielleicht so viel wie Einheit aller Demokraten heißen könnte, praktisch aus der Welt geschafft und teilweise ins parlamentarische System eingebunden. Auch das Militär sowie rechtsradikale Kräfte tauchen in der jüngeren Vergangenheit kaum auf der Bildfläche auf. Im Grunde also eine Situation, die verständlicherweise in Washington auf Gegenliebe stößt. Die großen Gelder fließen in die Taschen der immer noch gleichen venezolanischen Großgrundbesitzerfamilien oder auf die Konten der Rockefellers und Co. Und das Volk erhält so viel Brot und Spiele, dass Ruhe herrscht im Lande. Mit der war es am 27. Februar 1989 dann jedoch schlagartig und eigentlich für alle unerwartet zu Ende. Die vom frisch gewählten Staatspräsidenten Pérez verkündeten Sparmaßnahmen im eigentlich reichen Erdölland erregten den Zorn der Bevölkerung derart, dass deren Wut zu einer Eskalation führte, an deren Ende über 1000 Tote auf den Straßen der Hauptstadt Caracas zu beklagen waren. Die erste Phase war eine spontane Explosion der Unterschicht und der unteren Mittelschicht in den Elendsvierteln, die schon seit Jahren am härtesten zu leiden hatten unter der ökonomischen Misere Venezuelas. Diese Explosion fand ihren Ausdruck zunächst in Demonstrationen, Straßenblockaden, Verbrennen von Autoreifen und einzelnen Transportmitteln, später auch von Plünderungen einzelner Geschäfte. Warum jedoch Läden und Busse als Zielscheiben? Weil in Venezuela der Gegenwart Löhne, Gehälter, aber auch Preisobergrenzen vom Staat festgelegt werden. Die Preise sollten zum 27. Februar um 30-100% steigen. Die Löhne dagegen sollten hinterherhinken. Außerdem, und das brachte das Fass zum Überlaufen, überschritten viele Busunternehmen die neuen Limits. Geschäftsleute hamsterten Lebensmittel, um von den späteren Preiserhöhungen zu profitieren. Diese erste Phase der Auseinandersetzung wurde von breitesten Teilen der Bevölkerung aktiv unterstützt oder zumindest doch mit Sympathie betrachtet. Aktive Unterstützung kam auch aus den Reihen der Polizei, die schon seit über einem Monat keine Gehälter erhalten hatte, ähnlich wie andere Beamte, wie etwa die Lehrer. In der zweiten Phase der Auseinandersetzung vom 27. Februar letzten Jahres schlugen die zielgerichteten Aktionen in unkontrollierte Aggressionsabfuhr, in Bandenkrieg und Verbrennung auch kleinster Läden um. Die Reaktion der sozialdemokratischen Regierung unter Carlos Andrés Pérez hierauf war panisch und blutig. 3 Tage lang nach verfügter Ausgangssperre ließ er das Militär recht ziellos auf alles schießen, was sich in den Straßen von Caracas bewegte. Bilanz: über 1000 Tote. Und keine nennenswerten Zugeständnisse, die die Situation der Armen verändert hätte. Verständlich also, dass es am gerade erst vergangenen 15. Februar erneut zu Demonstrationen kam. In fast allen größeren Städten Venezuelas, in Caracas auch etwas handfester, allerdings ohne die Schärfe des vergangenen Jahres. An den Gründen für Auseinandersetzungen hat sich allerdings, wie zu erwarten, nichts geändert. Mit einer Inflation von knapp über 80% hält die Lohnentwicklung nicht stand. Das Bruttoinlandsprodukt sank im vergangenen Jahr um 8,1%. Unmittelbare Auswirkungen für die Einzelnen: Das Geld reicht gerade noch aus, um Maismehl oder ähnliche Grundnahrungsmittel zu kaufen. Milch ist beispielsweise vom täglichen Speisezettel verschwunden. In Zahlen: Bei 47% der venezolanischen Bürger und Bürgerinnen reicht das Monatseinkommen nicht dazu aus, die Lebensmittel zu kaufen, die selbst von Regierungsseite für notwendig erachtet werden, im sogenannten Lebensmittelwarenkorb. Für ein Land, dem vom US-gelenkten Fernsehen der Himmel auf Erden versprochen worden ist und in dem selbst die Brosamen vom Tisch der Mineralölkonzerne zu stattlichem Wachstum reichten, ein schmerzlicher, aber auch kalkulierter Niedergang. Und verständlicherweise Grund für Zoff. Denn Präsident Perez, seine Freunde in den beiden großen Parteien oder auch die in der Industrie leben wie die Maden im Speck. Für den Jahrestag, den 27. Februar 1990, werden wieder Demonstrationen erwartet.